Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10. Wir stehen in drei langen Kapiteln. Kapitel 9 war ein langes Kapitel. Kapitel 10 ist noch länger. Kapitel 11 wird noch länger sein. Da ist also eine ganze Menge von Brot, sodass wir nicht hungern müssen. Ja. Wirkliches Lebensbrot. Nachdem der Schreiber sehr ausführlich gezeigt hat, dass Jesus Christus erhaben ist, als der, der zwischen uns und Gott steht und die Brücke schlagen will, der, der uns Gottes Wort gebracht hat, der, der an unsere Stelle das Opfer, das Gott verlangte, gebracht hat, der uns jetzt zu Gott führen kann und will, nachdem er dieses gezeigt hat, dass er ein wirklicher Mittler und Vermittler ist, lässt er nun einige Aufforderungen ergehen an die Leser. So machen wir das auch. In der Bibel ist das oft so, dass zuerst eine Strecke gelehrt wird und dann kommt der Aufruf, das zu Herzen zu nehmen, ernst zu nehmen, anzuwenden und so weiter. Und wenn heute gepredigt wird, geschieht das auch oft so. Es wird aus der Bibel gelesen, es wird informiert, es wird erzählt, erklärt, was da steht, was es meint, was das Umfeld ist. Und es wird gezeigt, was Gott uns hier sagen will. Und dann wird aufgerufen, das zu Herzen zu nehmen. Wir sind also in der Anwendung. Und der ganze Abend, heute Abend, ist eigentlich Anwendung, obwohl ich wiederum einiges zu erklären habe und einiges zu lehren habe, das in diesen Versen steht. Es ist also nicht nur Ermahnung bzw. Aufforderung, sondern wieder fließt immer wieder auch Information über Gott und seine Sachen, unsere Beziehung zu ihm ein. Wir hatten gestern Abend die Verse 19 bis 22 noch gelesen. Da ruft der Schreiber auf, hinzuzutreten. Lasst uns hinzutreten. Das heißt, lasst uns die Gelegenheit wahrnehmen, nachdem Jesus die Tür geöffnet hat. Der Vorhang zum Allerheiligsten ist zerrissen, weil Jesu Leib, sein Fleisch, zerrissen wurde. Sein Leib ist wie der Vorhang im Allerheiligsten oder vor dem Allerheiligsten. So wie dieser Vorhang zerrissen wurde, so ist Jesus gestorben am Kreuz, damit die Tür zum Vater, der Weg zum Vater geöffnet sei. Und nachdem diese Tür, dieser Weg geöffnet ist, sollen wir hinzutreten. Was sollen wir da tun? Nun, wir sollen sprechen. Das ist der Sinn des Hinzutretens. Das biblische Wort, das griechische Wort für beten heißt hinzutreten. Zu Gott sich nahen, das ist beten. Wir nahen uns zu Gott mit Worten. Gott sei gedankt, dass wir nicht weit treten müssen, eine lange Strecke zurücklegen müssen. Wir müssen nicht nach Mekka pilgern, auch nicht nach Rom, sondern wir können, wo wir sind und sitzen und stehen, können wir Gott ansprechen und er ist da und hört. Deshalb sollen wir mit Freimütigkeit hinzutreten. Der Weg ist gebahnt und Gott hält Arme offen, ausgestreckt, um uns zu empfangen wie ein Vater, der nur zu gern sein Kind wieder sieht. In Vers 23 haben wir die zweite Aufforderung. Lasst uns aufeinander achten. Vers 23, lasst uns festhalten. Die Ermahnung liegt hier in nur einem Vers. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn der Verheißende ist treu. Was ist das Bekennen der Hoffnung? Was ist die Hoffnung? Die Hoffnung ist hier etwas Künftiges. Wir dürfen jetzt hinzutreten, weil der Weg jetzt gebahnt ist. Gott empfängt uns jetzt. Aber alles dieses Hinzutreten, alles Beten unsererseits steht im Zeichen der Vorläufigkeit, des noch nicht Endgültigen. Gott hat noch mehr bereit für uns. Wir stehen in der Bewährung. Wir werden immer noch aufgerufen, treu zu bleiben. Aber wir hoffen darauf, mit einer gewissen Hoffnung, dass wir eines Tages Jesus, den Hohen Priester, unseren Hohen Priester, von Angesicht zu Angesicht sehen werden können. Und dass er uns dort aufnimmt in seine ewige Wohnungen, und dann kommen wir nicht mehr zurück. Dann bleiben wir bei ihm, beim Herrn, alle Zeit. Wir kommen schon auf die Erde, um hier mit ihm zu regieren. Das soll das nicht heißen. Ich meine, wir kommen nicht mehr zurück in diese Zeit und in diese Situation. Wir werden einen anderen Körper haben. Wir werden nicht mehr in der Anfechtung stehen. Unsere Beziehung wird besiegelt sein mit einer Hochzeit mit dem Lamm Gottes. Wir werden also auf ewig bei dem Herrn sein und nichts wird uns mehr von ihm trennen können. Diese Hoffnung haben wir. Nun ist die Rede von einem Bekennen dieser Hoffnung. Das heißt, wir sollen den Mund auftun, nicht nur vor Gott, sondern auch vor Menschen. Wir sollen den Mut haben, im Zeichen unseres Vertrauens zum Hohen Priester, im Zeichen unseres Glaubens, sollen wir den Mut haben, davon zu sprechen, dass wir eine solche Hoffnung haben. Wir sollen dazu stehen. Wir sollen zeigen mit unserem Leben, dass wir auf diese Hoffnung, dass wir auf diese Begegnung mit dem Herrn hoffen. Unser Leben soll davon geprägt sein. Mit Wort und Tat soll unser Leben Bekenntnis dieser Hoffnung sein. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis dieser Hoffnung. Was heißt das, an diesem Bekenntnis festhalten? Nun, das heißt, dabei bleiben, weiter bekennen, nicht zurückweichen. Festhalten an diesem Bekenntnis zu Jesus Christus. Lasst das konstant bleiben. Lasst uns nicht aufhören, zu Jesus zu stehen. Die Möglichkeit besteht, loszulassen. Wir sollen nicht loslassen. Wir werden hier aufgerufen, festzuhalten an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus in Wort und Tat. Und nun zeigt er die Kehrseite. Die Kehrseite von Festhalten ist Wanken, wie ich schon darauf hinwies. Wenn wir nicht festhalten, dann wanken wir, dann weichen wir von Jesus Christus. Und das sollen wir nicht. Weder für einen Moment, noch für einen Tag, noch auch grundsätzlich. Wir sollen überhaupt nicht wankelmütig werden und gar nicht loslassen, ganz loslassen von unserem Herrn Jesus Christus. Wir sollen ihm die Treue halten. Darum geht es im ganzen Hebräerbrief. Ohne zu wanken. Und jetzt begründet er seinen Aufruf. Denn der Verheißende ist treu. Weil er treu ist, soll ich treu bleiben. Die Tatsache, dass er treu ist, macht meine Treue nicht selbstverständlich. Haben Sie mitbekommen? Haltet fest, und der Hebräerschreiber lässt seine Aufrufe nicht umsonst ergehen. Sie sind begründet. Er würde nicht aufrufen, festzuhalten, wenn das seine Selbstverständlichkeit wäre. Es ist also nicht selbstverständlich, dass wenn Gott treu ist, wir auch treu sind. Wir müssen also aufgerufen werden, uns muss Mut gemacht werden. Aber das macht Mut. Wenn wir wissen, dass Gott verlässlich ist, dann wissen wir haben keinen Grund, locker zu lassen, nicht wahr? Er wird uns schon halten. Und wir können seine Hand festhalten. Denn der Verheißende ist treu, der, der uns die Hoffnung verhieß, der, der uns die Verheißung gab, dass wir eines Tages bei ihm sein sollen. Wir merken also, die Verheißung ist da, aber sie muss festgehalten werden. Sie wird nicht automatisch eingelöst. Wir müssen an der Verheißung festhalten, sonst hilft sie uns nichts. Denn der Verheißende ist treu. Jetzt kommt die dritte Aufforderung. Sie befindet sich in den Versen 24 und 25. Sehen Sie den Imperativ in Vers 24 am Anfang? Sie finden die Aufforderung hier sehr leicht. Lasst uns aufeinander achten. Lasst uns aufeinander Acht geben. Oh, jetzt fällt mir etwas ein. Jetzt müsste ich das Griechische dabei haben. Aber hat jemand zufällig das Griechische dabei? Niemand. Ich weiß, dass in diesen Kapiteln, ja, das dürfte Kapitel 12 oder 13 sein, aber es könnte vielleicht auch diese Stelle sein. Nein, ich glaube, es ist später. Da heißt es, lasst uns aufeinander achten, aber da heißt es im Grundtext, lasst uns füreinander Aufseher sein. Luther übersetzt das Wort normalerweise, nicht dort, aber normalerweise übersetzt er das mit Bischof. Aber damit Sie verstehen, was gemeint ist, wir sollen füreinander Bischöfe sein. Nicht Beamtete, nicht so. Nicht die falschen Schlüsse ziehen. Mit Mantel und Stock und allem. Nicht so. Also, jetzt machst du, was ich dir sage. Nein, Aufseher, so wie Hirten Aufseher sind, so wie Hirten aufpassen nach den Schafen, so sollen wir aufeinander Acht geben. Wir sollen aufeinander Acht geben, nicht wie die Polizei. Pass du nur auf, sonst komme ich mit dem Zettel. Nicht so, damit wir einander anklagen können. Wenn nicht zu Gesicht, dann vor Gott. Nee, nicht so. Lassen wir uns weiterlesen. Lasst uns aufeinander achten, um anzuspornen zur Liebe. So. Haben Sie jemanden heute beachtet? Wir sollen aufeinander Acht geben, die Augen auch füreinander offen halten, um festzustellen, ob die Liebe noch stark ist. Und wenn wir merken, sie lässt nach, dann wollen wir Mut machen, weiter in der Liebe stark zu bleiben. In der Liebe zu unserem Herrn, in der Liebe zu den Brüdern, den Geschwistern, in der Liebe zu den Kindern, zu den Eltern, zu den Verlorenen. Liebe überhaupt, wo sie angebracht ist, um anzuspornen zur Liebe und zum Beweis der Liebe. Wie zeigt sich Liebe? In der Tat. Zu edlen Werken. Das Wort hier kann auch übersetzt werden zu guten Werken, aber das Wort ist hier nicht das normale Wort für gut. Es ist ein Wort, das edel bedeutet. Etwas Vorzügliches, etwas Schönes. Diese Werke der Liebe sind angenehm. Sie sind schöne Werke. Die Liebe zeigt sich als etwas Schönes. Wenn wir einander Furcht machen, weil wir ein Auge aufeinander haben, um einander anzuklagen oder einander vorzuwerfen, dann kriegt man es mit der Angst zu tun. Das ist etwas Unangenehmes. Dann wird's kalt in der Gemeinschaft, dann wird's dunkel, dann zieht man sich zurück, so wie Kinder schüchtern werden in einer Familie, wo viel kaltes Wasser läuft, ja, wo man einander mit kaltem Wasser duscht. Nicht so. Es soll angenehm, warm unter Christen sein. Wir sollen aufeinander Acht geben, um anzuspornen zur Liebe und zu edlen Werken. Das heißt nicht, ein Auge zuzudrücken, wenn gesündigt wird. Allerdings, wenn gegen uns selbst gesündigt wird, dann sollen wir sehr, sehr großzügig sein und bereit sein, das hinzunehmen. Aber wir sollen vorsichtig sein, wenn gegen jemand anders gesündigt werden wird. Denn wir lieben die Brüder und Schwestern, gegen die jetzt gesündigt wird. Und dann wollen wir füreinander eintreten in Liebe und anspornen zur Liebe und zu einem edlen Werk der Versöhnung, der gegenseitigen Annahme. Tun wir das. Wir sind jetzt vom Hebräerschreiber, nicht von Herbert Janssen, aufgerufen. Jetzt die Predigt, die er gehalten hat, von Kapitel 1 bis 10, diese jetzt anzuwenden in unserem Leben, gehen Sie nicht nach Hause, ohne die Anwendung mitzunehmen. Ja, lassen Sie die nicht hier heute Abend. Nehmen wir die mit, schreiben wir uns das ins Herz hinein. Anzuspornen zu Liebe und zu edlen Werken. Vers 25 enthält einiges, das der Erklärung bedarf, wird manchmal etwas missverstanden. Nicht in unserem Zusammenkommen nachlassen. Allgemein verstanden als die Pflicht, die Gottesdienste zu besuchen, nicht wahr? Nach meinem Verständnis dieses Verses im Grundtext ist das nicht, was gemeint ist. Hier wird aufgerufen dazu, das Zusammenkommen nicht aufhören zu lassen. Das gibt es unter Christen. Die hören auf, zusammenzukommen. Da gehen Gemeinden ein. Da werden Gotteshäuser geschlossen. Stellen Sie sich das vor. Ich finde das tragisch. Da kommen Christen immer weniger zusammen. Mittwöchentliche Gebetsstunden hören auf. Bibelstunden hören auf. Ja, man hört sogar auf, jeden Sonntag zusammenzukommen. Alle zwei Sonntage genügt vielleicht. Das Zusammenkommen soll nicht aufhören. Ja, in welcher Frequenz soll man das dann tun? Was die Liebe gebietet, ja. So oft sie einander sehen wollen. Ja? Das kann jeden Tag sein. Wie am Anfang. Da haben sich jeden Tag getroffen. Das dürfen sie tun. Das heißt, vorausgesetzt, Sepp öffnet die Tür hier. Ja? Ich weiß nicht, wie gerne er das hat, wenn jeden Tag hier jemand ist. Ja? Aber vielleicht könnten sie sich auch abwechseln in anderen Häusern. Ja? Und vielleicht müssen es auch nicht gleich alle sein. Laden Sie doch jemanden ein. Beten Sie zusammen. Kommen Sie nicht zusammen, um nur einfach Witze zu erzählen und über die letzten Nachrichten sich auszutauschen. Es sei denn, Sie den Weg Gottes in der Politik erkennen wollen. Dann kann das ein geistliches Gespräch sein. Aber wir als Christen haben über wichtige Dinge zu sprechen. Wir sollten viel mehr beten, wenn wir zusammenkommen. Wir sollten füreinander beten, wir sollten für Verlorene beten, wir sollten für Missionare beten. Das braucht Zeit. Und deshalb sollte man viel zusammenkommen, um diese Dinge zu tun. Das Zusammenkommen soll nicht aufhören. Aber jetzt kommt das andere. Wenn Christen nicht aufhören sollen, zusammenzukommen, was muss dann geschehen? Das wissen Sie. Dann muss jeder von uns seinen Beitrag leisten, nicht wahr? Es kommt also schon darauf aus, dass jeder von uns dabei sein muss. Allerdings besteht das Christenleben nicht darin, dass man kommt. Und ich habe es schon bis hier und wenn nicht höher, dass immer das so erzählt wird, ja, der kommt nicht mehr. Ja, warum soll er kommen? Als ob das der Sinn des Christenlebens sei. Ja. Wenn jemand nicht kommt, dann ist das Anliegen jetzt nicht, dass er kommt. Was ist dann zu tun? Dann ist zu fragen, was ist los in seinem geistlichen Leben? Und dann muss ich zu ihm gehen, nicht sagen, jetzt musst du kommen. Du musst unter das Wort kommen, ja? Christen, die gesund sind, die kommen. Und wenn jemand nicht kommt, dann natürlich leistet er sich nicht seinen Beitrag, damit dieses hier eingehalten werden kann in Hebräer 10. Aber was ist die Lösung dafür? Die Lösung dafür ist ein hirtendes, ein hirtliches, ein auf ihn zugehen wie ein Hirte, dass wir einander annehmen und fragen, wie sieht's mit der Liebe, Bruder? Ich habe dich schon lange nicht gesehen, ich habe dich vermisst. Was ist los? Wie steht's mit dir? Nicht in dem Sinn, dass ihm vorgehalten wird, dass er nicht kam, sondern ich suche nach seinem Wohl, ich suche nach seiner Beziehung zu Jesus Christus. Zunächst einmal natürlich setzen wir voraus, dass er verhindert wurde, ja? Dass Krankheit da war, dass er irgendwie anders verhindert wurde. Und dann fragen wir uns, ob wir helfen könnten und so weiter. Es gibt Leute, die sind gestorben und niemand hat das gemerkt, ja? Also, wir wissen ja nie, was los ist. Wollen wir also zunächst einmal das Bessere voraussetzen. Aber wenn wir dann merken, es krankt hier, dann wollen wir Hirten sein füreinander. Aufeinander zugehen, einander anzuspornen zur Liebe, denn dies gehört zu dem Vorherigen. Vers 25 gehört zu Vers 24, ist die Ergänzung desselben. So wie es bei etlichen Sitte ist, das ist schon eine Konstante geworden. Nicht nur ein Nachlassen, sondern es ist eine Sitte geworden, das aufzuhören. Sondern zureden. Bei Ihnen steht hier wahrscheinlich ermahnen. Schade. Können Sie ausstreichen. Das ist viel besser. Das ist viel besser. Mut machen. Wollen wir doch positiv denken. Ich bin fürs positive Denken. Ja, ja. Nicht für das positive Denken von Peel oder Schuller. Ich bin für das positive Denken der Liebe. Die Liebe denkt Gutes. 1. Korinther 13, nicht wahr? Ich bin dafür, dass man zunächst einmal das Positive voraussetzt, bis man feststellt, es ist anders, ja? Aber nicht ermahnen. Als ob wir voraussetzen, es wäre jetzt etwas verkehrt gelaufen. Und dann müssen wir korrigieren. Diese Korrekturlust, die müsste einmal gebannt werden. Die müsste einmal ausgemerzt werden. Wenn wir schon aneinander Interesse haben, dann wollen wir Interesse haben, nicht zur Korrektur in diesem Sinne der Ermahnung, sondern dass wir einander helfen, die Füße waschen, nicht den Kopf. Zur Liebe anspornen, ja? Sondern zureden. Und jetzt kommt noch etwas, das nicht ganz einfach zu verstehen ist. Und das umso viel mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Das soll mehr und mehr geschehen. Nicht abnehmen soll das, sondern es soll zunehmen. Mehr und mehr sollen wir aufeinander achten. Mehr und mehr anspornen. Zur Liebe, mehr und mehr zusammenkommen und so weiter und so weiter, mehr und mehr zureden. Je näher das Kommen des Herrn ist, je mehr sollten wir unsere Tätigkeit und Liebe zu ihm beschleunigen. Ja, wie wissen wir, ob das Kommen des Herrn nahe ist? Haben Sie einen Kalender? Wissen Sie, dass das Datum von heute eins weiter ist als gestern? Wir sind einen Tag näher. Wann immer es ist, wir sind einen Tag näher. Der Kalender sagt es uns. Und morgen werden wir wieder näher sein, noch näher. Und übermorgen noch näher, wenn wir noch nicht angekommen sind. Der Tag naht sich. Unsere Zeit, wir bewegen uns. Das Kommen des Herrn, das ist fest. Jesus weiß, wann er kommt. Aber wir nähern uns ihm und in dem Sinne nähert sich der Tag. Aber es ist noch etwas zu berücksichtigen. Es gibt Zeichen, die Jesus gegeben hat. Nicht für die letzte Zeit, kurz bevor Jesus kommt. Einige schon ganz kurz bevor er kommt. aber er hat uns erzählt, wie die Zeit aussieht zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft. Und diese Zeichen sind die ganze Zeit da gewesen, nur sie intensivieren sich. Und daran erkennen wir, dass die Zeit näher ist, ja. Mehr und mehr Kriege. Ja, sie werden Frieden rufen, auch das ist da. Aber der Friede ist seit dem Frieden Roms nicht mehr da. Es steht in Offenbarung 6, glaube ich, ist es. Der Friede wird von der Erde genommen, die Pax Romana ist vorbei. Und nie mehr hat es diesen Frieden auf der Erde gegeben. Seit der Zeit von Johannes dem Apostel, seit die Offenbarung geschrieben ist, ist Krieg da. Und diese Kriege vermehren sich. Und da gibt's mal hier und da Friedenszeiten und dort ruft man dann Friede aus. Aber sonst wo wird dann wieder immer noch gekämpft. Kaum hat man Frieden im Haus Europa gesagt und dann fing es an zu krachen vor der Tür, nicht wahr? Im Süden von uns. Es geht einfach weiter. Bis der Friedefürst kommt. Und wir wollen nicht warten auf eine Friedenszeit, auf eine neue Pax Romana. Entschuldigung, Pax Romana ist der römische Friede, der große Friede des römischen Reiches, wo eine große Weltmacht herrschte und mit Gewalt Frieden aufrechterhielt. Und als die germanischen Horden kamen, das römische Reich einnahmen, dann hörte das alles auf und seitdem ist der Krieg die Konstante. Wir warten auf den Friedensfürst, wir warten auf den, der unser Friede geworden ist. Und das ist das Große, dass trotz der Unruhen rings um uns, wir ganz ruhig sein dürfen, im Vertrauen auf ihn, nicht wahr? Das ist etwas Wunderbares. Und von dort her, aus dieser ruhigen, vertrauensvollen Beziehung zu ihm, wollen wir einander begegnen und aufrufen, zur Gemeinschaft, zur Liebe, zu edlen Werken. Denn der Herr kommt bald. Sein Kommen kommt immer näher. Die nächsten Verse, 26 bis 31, das ist ein längerer Abschnitt. Hier haben wir eigentlich nicht eine Aufforderung. Hier haben wir Zwischenbemerkungen, eine Klammer. Und zwar haben wir einige sehr ernste Hinweise auf den Ernst dieser ganzen Angelegenheit, nämlich der Nachfolge, der Treue, des Treubleibens. Der Schreiber zeigt auf den letzten Ernst dieser Dinge hin. Wir haben hier sehr, sehr ernste Verse. Denn, das heißt, diese Verse begründen die eben erfolgten Aufrufe, von Vers 19 an. Denn sündigen wir von uns aus, das heißt aus freien Stücken, nach dem Empfangen der Erkenntnis der Wahrheit, so bleibt kein weiteres Opfer für Sünden mehr übrig. Ein gar furchtbares Erwarten aber des Gerichts und ein Eifer des Feuers, das im Begriff ist, die Widersacher zu fressen. Setzt jemand das Gesetz Moses beiseite, so stirbt er ohne Erbarmungen auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird der Wert geachtet werden von Gott, der den Sohn Gottes mit Füßen trat und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt war, nach Überlegung für gemein achtet und den Geist der Gnade in übermütiger Weise misshandelte. Denn wir wissen um den, der sagte, die Rache ist meine Sache. Ich werde vergelten, sagt der Herr. Und wieder, der Herr wird sein Volk richten. Furchtbar ist es, in die Hände des lebenden Gottes zu fallen. Ich habe einmal die ganzen Verse gelesen, sodass wir schon einmal den Zusammenhang haben. Sie sehen, es sind sehr ernste Verse, nicht wahr? Unser Gott ist ein Gott der Liebe, aber auch ein Gott des Ernstes. Dieses Wort ist nicht an Ungläubige gerichtet. Dieses Wort ist an die gerichtet, an die der Hebräerschreiber schreibt. Die Christen, sollen diese Worte ernst nehmen. Der Schreiber hat darauf hingewiesen, dass Jesus ein hoher Priester ist. Der Weg ist frei. Jesus hat sein Blut gegeben. Er hat alles getan. Und von dort her macht er uns Mut. Lasst uns also jetzt im Blick darauf hinzutreten. Lasst uns festhalten. Lasst uns aufeinander achten. Jetzt kommt er mit einer anderen Motivierung. Nachdem er mit der Güte Gottes motiviert hat, kommt er jetzt mit dem Ernst Gottes. Denn Gott spricht zwei Sprachen. Und wir brauchen beide Sprachen. Wir sind so angelegt. Wir müssen nicht nur die Güte Gottes sehen, sondern auch den Ernst Gottes erkennen. Auch Paulus schreibt so in Römer 11. Merke dir auch den Ernst Gottes, sagt er in Römer 11. Du siehst, du bist eingepfropft worden gegen Naturweise. Gott hat Erbarmen über dich gehabt und du bist eingepfropft worden auf den Stamm und die Wurzel Israels. Der Messias ist aus diesem Volk gekommen und du bist in diesen Messias eingepfropft. Und die anderen, die nicht an die Messias glaubten, die sind ausgerissen worden und du bist an ihre Stelle gekommen. Aber pass auf, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Wenn Gott ein Gott ist, der jene ausreißen konnte, wird er auch so mit dir verfahren, wenn du so handelst, wie sie handelten. Wenn du nicht Glauben hältst. Also er erinnert auch an den Ernst Gottes. In Kapitel 2 des Römerbriefes sagt er, die Güte Gottes will uns zu Buße führen. Der Ernst Gottes will das auch. Die Güte Gottes will uns zur Treue führen. Der Ernst Gottes will das auch. Gehen wir auf diese Verse ein wenig ein. Denn sündigen wir von uns aus, nach dem Empfangen der Erkenntnis der Wahrheit, so bleibt kein weiteres Opfer für Sünden mehr übrig. Was ist dieses Sündigen? Das Wort Sünde oder Sündigen wird in der Bibel auf verschiedene Art und Weise gebraucht. Ich habe Gebrauchsweisen dieses Wortes begonnen zu sammeln. Bis jetzt bin ich auf 5 oder 6 Beispiele gekommen, wie dieses Wort gebraucht wird. Sünde ist einmal die Übertretung des Gesetzes. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt alle aufzählen kann. Einmal ist Sünde die Übertretung des Gesetzes. Das heißt, Gott hat gesagt, du sollst dies tun und dies sollst du nicht tun. Und vergeht man sich jetzt, tut man nicht, was das Wort Gottes sagt, an der verneinenden Seite oder bejahenden Seite, dann hat man gesündigt. Man ist nicht nachgekommen. Man hat gefehlt, man hat versagt. Man hat übertreten oder versagt, eins von beidem, je nachdem, ob es hieß, du sollst oder du sollst nicht. Dann ist Sünde nach Römer 7 ein moralisches Gesetz oder ein unmoralisches Gesetz eigentlich. Das heißt, ein Gesetz, eine zweite Natur in uns. Dieser ständige Zug weg von Gott, den Sie und ich immer wieder merken, nicht wahr? Deshalb müssen wir aufgerufen werden. Von selbst, wenn wir einfach uns gleiten lassen, dann gehen wir weg von Gott. Ja? Wir sind wie ein Magnet, das von der Sünde angezogen wird, von der Welt, von Satan. Wir tendieren nicht von selbst zu Gott hin. Wir müssen motiviert werden, zu Gott zu kommen. Er zieht uns zwar, und sein Ziehen ist stärker, denn das Ziehen der Sünde, das ist klar. Aber wir müssen uns für sein Ziehen entscheiden. Und dann dürfen wir Sieg haben über die Sünde. Und das ist etwas Herrliches. Römer 8 spricht davon. So stark ist die Sünde auch nicht, dass man nicht über sie siegen kann. Aber ich wollte nur sagen, sie ist ein Naturgesetz in uns. Sie ist eine Tendenz. Paulus spricht in Römer 7 von der Sünde vor der Sünde. Die Tendenz ist dort vor der Tat. Und Jakobus sagt, Heute ist das so, wenn wir sündigen, werden wir von dieser in uns wohnenden Sünde in Versuchung gebracht. Sodass die Sünde uns zur Sünde versucht. Ja? Die innewohnende, wir sprechen normalerweise hier von der Erbsünde. Diese, die wir von unseren Eltern geerbt haben, mitbekommen haben. Diese innewohnende Tendenz weg von Gott, die bringt uns in Versuchung, damit wir eine Tatsünde begehen, die gegen das Gesetz dann wäre. Und dann ist, Gottlob, Sünde noch etwas anderes. Sünde ist das stellvertretende Opfer für Sünde. Wenn Gott ein Opfer vorschreibt, das anstelle des Gerichts kommen soll, dann wird dieses Opfer Sünde genannt. Und deshalb sagt Paulus in in 2. Korinther 5, Vers 21, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Nicht zu dem sündigen, bösen Ding, Sünde, sondern zu dem Sündopfer gemäß dem Alten Testament. Jesus hat die Sünde auf sich genommen, das ganze Gericht für Sünde, und ist also zu einem stellvertretenden Opfer geworden. Sünde ist so dann auch Schuld. Der Begriff Schuld kommt in der Bibel, ich weiß nicht, ob er überhaupt vorkommt. Aber das Wort Sünde wird anstelle unseres deutschen Begriffes Schuld gebraucht. Wäre ich nicht gekommen, sagt Jesus einmal, dann hätten sie nicht Sünde. Das heißt Schuld. Aber er, das Licht, bringt ihre Sündhaftigkeit ans Licht und so werden sie schuldig an ihm. Die Tatsache, dass er in ihr Leben kommt, zeigt, ruft ihre Sündhaftigkeit gleichsam heraus, fordert sie heraus. An ihm wird klar, wer man ist. Ja. An Jesus kann man nicht einfach neutral bleiben oder einfach so vorbeigehen. Bei ihm zeigt sich, wer man ist. Und so werden wir an ihm schuldig. Sünde ist also Schuld. Und dann ist Sünde das letzte Weggehen von Gott. Sünde ist ja schon im Wesen ein Weggehen von Gott. Aber wir sprechen von einem Sündigen, das nicht so schwerwiegend ist, und von einem Sündigen, das schwerwiegender ist. Alle Sünde ist in einem gewissen Sinne gleich schwerwiegend. Sie bringt den Tod. Aber nicht alle Sünden haben die gleiche Folge. Die Bibel macht einen Unterschied zwischen Irrtum und Rebellion. Und hier haben wir es mit bewusster Rebellion zu tun. Hier ist jemand, der will nicht mehr Christ sein. Wie weiß ich das? Nun springen Sie ein wenig nach vorn im Text. Vers 28, setzt jemand das Gesetz Moses beiseite, so stirbt er ohne Erbarmungen auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird der wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen trat und das Blut des Bundes und so weiter und so weiter. Mit diesen Worten erklärt er, was er in Vers 26 mit Sündigen sagte oder meinte. Er zeigt hier, was er hier meint, wenn er das Wort Sündigen gebraucht hat. Er will den Lesern wissen lassen, wovor er Angst hat. Dass sie, nachdem sie die Erkenntnis der Wahrheit, Vers 26, empfingen, beherzigten, Ja dazu sagten, nachdem sie das Evangelium bejaht hatten, empfangen hatten, nachdem sie es umarmt hatten, beherzigt hatten, wenn sie dann umkehren und eine neue Bekehrung weg von Gott erleben. Was dann? Davon wollen wir gleich sprechen. Aber ich wollte jetzt deutlich machen, darum geht es hier. Um eine zweite Umkehr, nämlich jetzt weg von Gott, zurück dorthin, wo man bei der ersten Umkehr den Weg der Sünde verließ und dann zu Gott fand. Sündigen wir, und zwar jetzt von uns aus, das heißt aus freien Stücken, ganz bewusst, wir wollen Jesus Christus nicht mehr haben. Kürzlich habe ich von einem solchen Menschen gehört. Ihm wird nachgegangen. Immer wieder heißt es, lassen Sie mich in Ruhe, ich will nichts mehr von ihm hören. Ich weiß nicht, ob es aus mit ihm ist, wir wollen die Hoffnung nie verlieren. Wir wollen aber diese Worte ernst nehmen. Und von Gottes Seite wissen wir, dass es das gibt, ein Point of No Return, um die Pflugsprache einmal hier zu gebrauchen. Wissen Sie, was das ist? Einige wissen's. In der Pflugsprache gibt es so etwas. Jemand, ein Flugzeug setzt in die Luft von in Paris und will nach New York fliegen. Und dann fliegt man natürlich über den Ozean und da sind keine Landepisten. Ja. Wenn es Schwierigkeiten gibt unterwegs, wo soll man hin? In der Hoffnung, es könnte noch etwas gemacht werden, muss man jetzt entscheiden. Wo könnte man als nächstes hinfliegen? Wo wäre jetzt die kürzeste Strecke zum nächsten Flughafen, wo wir landen könnten? Deshalb muss jetzt überlegt werden, wo sind wir zwischen hier und New York? Haben wir schon die Hälfte der Strecke überschritten oder nicht? Wenn nicht, fliegen wir zurück. Es ist noch möglich umzukehren, ja? Wenn wir aber diesen Punkt überschritten haben, dann heißt es in der Flugsprache, dies ist ein Point of No Return, ein Punkt, nach dem man nicht mehr zurückkehren sollte, sondern es ist jetzt das Weiseste in der Hoffnung, es geht noch voranzufliegen. Flucht nach vorn also. Es gibt für Gott, wir wissen nicht, wo der Punkt ist. Wir kennen ihn nicht, aber wir sollen zur Kenntnis nehmen, dass es ihn gibt. Gott weiß, wo er liegt. Ein Point of No Return, das heißt ein Punkt, nach dem es nicht mehr ein Zurück gibt. Es gibt Menschen, die verlassen den Herrn Jesus Christus. Aber jetzt will ich etwas sagen. Oft stellt man die Frage, kann ein Christ verloren gehen? Ist ein Christ ewiglich sicher? Und zu beiden Fragen, nein. Zu der ersten sage ich nein und zu der zweiten sage ich ja. Wenn diese Fragen nicht klar sind, dann befürchte ich, können Sie nicht mitkommen, wenn ich diesen Text bespreche. Ein Christ kann nicht verloren gehen. Es ist unmöglich. Ist das klar? Ein Christ kommt in den Himmel. Alle Christen. Dafür ist Jesus gestorben, dass wenn wir ihn annehmen, dass er uns in den Himmel nimmt. Und sind wir seine Kinder, dann nimmt er uns in den Himmel. Und Christen sind als Christen ewiglich sicher. In den Armen von Jesus Christus gibt es kein Verlorengehen. Die Frage muss geklärt sein. Das müssen Sie wissen. Sie brauchen keine Angst zu haben. Wenn Sie Christ sind, gehen Sie nicht verloren. Die Frage ist eine andere. Könnte ein Christ abfallen? Könnte er zum Nicht-Christen werden? Die muss mit Ja beantwortet werden. Aber ich kann diese Frage nicht besprechen, bis es uns klar ist, dass wenn wir wirklich Christen sind, als solche brauchen wir keine Angst zu haben. Keine Angst. Ich will das klar und deutlich machen, denn es gibt Leute, die sagen, ein Christ kann nicht abfallen. Und die werfen uns vor, dass wir den Christen Angst machen würden. Und das will ich klar haben, dass ein Christ keine Angst zu haben braucht. Ich habe keine Angst vor dem Verlorengehen. Ich weiß, Jesus hält mich. Ich bete aber auch, dass der Herr mich davor bewahren möchte, je ihn zu verlassen. Aber ich bin Christ und ich habe keine Angst, dass ich verloren gehe. Und meine Hoffnung ist nicht eine Lehre, dass ein Christ nicht verloren geht. Meine Hoffnung ist Jesus. Und letztlich, egal was Sie glauben auf diesem Gebiet, ob Sie glauben, ein Christ kann verloren gehen oder nicht, ob Sie glauben, es gibt nicht einen Abfall von Christus. Jeder von uns wird diese Stellen zu beherzigen haben. Für jeden von uns ist die ganze Bibel geschrieben. Und auch jemand, der glaubt, ein Christ könnte nie abfallen, auch der muss diese Worte beherzigen. Er kann sie nicht überlesen. Ja. Aber auch wenn wir glauben, dass ein Christ abfallen könnte, müssen wir solche Texte wie Johannes 18, Vers 28 ernst nehmen. Niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Niemand. Kein Teufel kann das tun. Sie brauchen keine Angst zu haben. Niemand kann mich aus der Hand Gottes reißen. Aber hüten Sie sich davor, dass Sie selbst nicht dazu kommen, auszusteigen. Wenn Sie von sich aus so weit kommen. Niemand anders kann Sie rausreißen. Und dort steht das im dritten Fall. Es sind drei dort, die erwähnt sind. Es geht nicht um den Christen. Der Christ ist das Schaf, das Jesus festhält. Diese sind in seiner Hand. Niemand, eins, das ist jemand, wird sie, die Schafe hier, aus seiner Hand, das ist Jesus. Jesus, das Schaf in seiner Hand und jemand. Nicht das Schaf ist der niemand oder jemand, der tun könnte. Es ist ein anderer, ein Dritter. Kein Dritter kann das Schaf zwingen, aus der Hand zu kommen. Niemand. Niemand kann mich überreden. Ich soll mich auch nicht überreden lassen. Aber wenn ich die Entscheidung treffe, dann wird sie meine Entscheidung sein. Und ich werde niemandem vorwerfen können. Ich werde niemandem die Schuld geben können. Niemandem. Ich werde, sagt der Schreiber hier, die Schuld dafür tragen. Und das ist furchtbar. Das möge Gott verhüten. Ja. Sündigen wir, das heißt, hier ist Sündigen dieses letzte Weggehen von Gott. Alle Sünde ist ein Weggehen von Gott. Aber hier geht es um das letzte Loslassen von Gott. Sündigen wir von uns aus, das heißt aus freien Stücken, nach dem Empfangen der Erkenntnis der Wahrheit, so bleibt kein weiteres Opfer für Sünden mehr übrig. Wissen Sie, es gibt nur ein Opfer für Sünde. Und wenn Sie mit diesem nicht mehr rechnen wollen, einen anderen Weg gibt es nicht. Dann bleibt nur noch eines übrig, wenn Sie dieses verlassen wollen. Wenn dies nicht gut genug ist, wenn Jesus nicht gut genug ist. Es gibt keinen anderen Weg. Und es gibt auch nur einen Richter. Sie werden keinen anderen Richter haben als diesen, den Sie verlassen. Ich glaube, es ist Magister Frey, der einmal in seinem Kommentar zu den letzten Versen von Offenbarung 6 sagt, wo es heißt, sie werden, wer kann uns retten vor dem Zorn des Lammes? Da steht so ungefähr so geschrieben, werden die Leute rufen. Da schreibt er dazu, wenn das Lamm, ungefähr so, aus lauter Liebe sein Leben gegeben hat für verlorene Sünder, wenn seine Liebe sich so zum Ausdruck gebracht hat, wie groß muss dann der Zorn dieses Lammes sein, wenn man diese Liebe nicht angenommen hat? Der Zorn des Lammes ist zu messen an der Liebe des Lammes.